spinnt. Und es tut gut. Die ganzen Bakterien sind verscheucht, die ganzen Dämonen, die alten Teufel, die sind jetzt gegangen. Weißt du, wo der Herr gelobt und gepriesen wird, da gibt es keinen Platz für Betrübnis, für Depression, keinen Platz für negatives Denken und Fühlen und so weiter. So wie du denkst, so fühlst du dich auch. Also lass uns Gott loben und preisen. Mein Thema heute ist, bewältige deine Krisen. Und das war der Anfang, deine Krise zu bewältigen. Fenster aufmachen, Lüftung einschalten und so weiter und dann Parfüm, Weihrauch versprühen und dann Gott loben und preisen. Das ist unser Auftrag, Geschwister. Und deshalb, bewältige deine Krisen, was es auch immer ist und was das auch immer heißt. Ich werde noch darüber ein paar sogar unangenehme Themen sagen. Manchen wird es gar nicht schmecken, was ich sagen werde, aber ich muss es sagen, wie man seine Krise überwältigt. Was nützt es, ich predige, mein Mund franzig und da passiert nichts. Ich will, dass da was passiert. Dass ein Ruck tut, dass es ein Ruck durch die Gemeinde geht, ein Ruck durchs Land geht, ein Ruck ja durch die Stadt geht. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für die nächsten Gottesdiensten. Dienstag am Mittwoch wird das Thema sein, entdecke deine Kraftquellen. Deine Kraftquelle ist Gott loben und preisen, nicht jammern und nicht anrufen. Hast du schon gehört, ich habe Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen, Fußschmerzen, Kniescheibenschmerzen, alles ist kaputt. Weißt du, Gott hat uns vollkommen geschaffen. Lasst uns die Vollkommenheit rühmen. Lass uns die Gesundheit rühmen. Preise Gott, er ist gesund. Kannst du dir vorstellen, Gott im Rollstuhl, in der Krücke oder mit dem Hörapparat? Manche tun so, die brüllen und schreien und denken, Gott wäre schwerhörig. Gott sieht gut, er hat Augen wie Feuerflammen. Er durchschaut alles wie Röntgen. Eigentlich müsste es heißen wie Röntgenstrahlen. Er durchschaut alles. So, entdecke deine Kraftquellen. Die sind alle meine Quellen sind in dir, oh Gott. Nicht im Portemonnaie. Alle meine Quellen sind in dir, oh Gott. Also entdecke sie. Ich habe schon ein paar Sachen verraten, aber nicht alles. Am Donnerstag werden wir abends auch einen Gottesdienst haben, und zwar Fußwaschungsgottesdienst. Und das Thema wird sein, Gotteskinder sind Diener. Ich mache das ganz bewusst, denn manche möchten nur bedient werden. Aber hier wollen wir dienen. Manche möchten nur konsumieren. Und das ist faules Christentum. Wirklich. Und die wundern sich, warum bei mir nichts passiert. Fang an zu dienen. Fang an, was zu tun. Werde Täter des Wortes. Und da fangen wir mal mit den Füßen an. Weißt du, die Füße sind ausschlaggebend. Da, wo die Füße hingehen, da geht der ganze Mensch hin. Da wird der ganze Mensch hingetragen. Also meine Füße bestimmen mich, wie ich stehe, was mit mir passiert, wo ich bin. Die bestimmen es. Und wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen, steht in meiner Bibel. Fußdienst. Ja, Fußdienst. Bring vielleicht so einen großen auch. Wisst ihr, ich gehe ein Stückchen weiter. Fußwaschung. Also mir fällt hier, weißt du, bring vielleicht so einen großen Schnipser mit. Denn vielleicht musst du deinem Bruder, deiner Schwester die Fußnägel schneiden. In aller Liebe. Weißt du, nur ein bisschen Wasser beträufeln da und ein bisschen Parfüm drüber. Nein, das ist nicht Fußwaschung. Fußwaschung ist Sklavendienst. Harte Arbeit. Du musst denken, jetzt kommt so ein Gast von weit her. Wie es damals war, das war der Sinn der Sache, Fußwaschung. Der hat dreckige Füße, das vielleicht hat Tee oder Öl an den Füßen und es muss abgekratzt werden. Da musst du schrubben. Bring also einen Schrubber mit. So, damit du deinem Bruder, deiner Schwester richtig effektiv dienen kannst. Bring das richtige Werkzeug. Und Jesus, er nahm die Schürze und fing an zu dienen. Und das war in diesem Raum dort normal. Das ist was Neues, was Jesus eingeführt hat. Nein, Meister, ich muss dir die Füße waschen. Dem Herrn Jesus würde jeder die Füße waschen. Dem Pastor oder dem Bischof, dem Papst würde jeder die Füße waschen. Aber einer Sklavin oder einem Sklaven, wer würde ihm die Füße waschen? Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Lies Johannes 13. Das ist eine Botschaft, eine Seligpreisung. Eine Seligpreisung in sich selbst. Selig seid ihr, so ihr tut, wie ich es getan habe. Und ich will selig werden. Was die anderen wollen, ist mir gleich. Ja, für die anderen nichts übrig. Ich will gesegnet werden. Ich will Teil werden am Reich Gottes. Ich will was von Jesus haben. So, selig seid ihr, so ihr tut's, wie ich getan habe. Dann geht's Karfreitag. Karfreitag wird um 10 Uhr Gottesdienst hier sein. Und wir werden auch das Abendmahl miteinander feiern. Er wurde für uns verwundet. Wird die Botschaft sein, kurze Botschaft eigentlich. In seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein Heilungsgottesdienst auch. Karfreitag ist Heilungsgottesdienst. In seine Wunden sind mir die Sünden vergeben, ist meine Krankheit erledigt in seinen Striemen. Jesus hat 39 Striemen auf seinem Rücken gehabt. In seinen Striemen sind wir geheilt. Also alle Krankheiten sind in Jesus eingeschlagen worden. Das ist gezeichnet für unsere Schuld und so weiter. Dann am Samstag, 19 Uhr abends, die Hölle ist entmachtet. Und dann mit Ostern fängt am Ostersonntag, 10 Uhr, da bringt ihr alle eure Instrumente mit. Wenn du keins hast, kauf dir eins. Ja. Da gibt es so kleine Kinderklappele. Auch das ist schon was. Lieber etwas Kleines und du hast was zum Lob Gottes. Jeder soll was beitragen. Wenn ihr zusammenkommt, so habe jeder etwas. Was bringst du mit im Gottesdienst? Ja, Hauptsache, ich bin selber da. Weißt du, du sollst nicht nur da sein. In meiner Bibel heißt, macht Lärm vor dem Herrn. Hast du schon gelesen? Vielleicht keine gute Übersetzung, aber es steht, macht Lärm vor dem Herrn. Was heißt das? Lärm machen vor dem Herrn. Klappern, poltern, was auch alles ist. Wenn du nichts machst, der Teufel poltert bei dir. Der Teufel macht Überstunden bei dir. Und wir müssen Krach machen. Und warum macht man Karneval und so weiter, Faschingsdienstag, so viel Krach? Weil das ist ein alter Aberglaube. Man will die Dämonen vertreiben. Wenn du still bist, brüllt der Teufel wie ein Löwe. Aber du musst den Teufel übertönen. Mit unserem Gesang, mit unserem Lobpreis und so weiter. Nicht so, lobe den Herrn, meine Seele. Nein! Alle Register ziehen, tief Luft holen und Gott wird gepriesen. Mit allem, was in dir ist, lobe den Herrn. Nicht was außerhalb von dir, sondern zuerst mal, was in dir drin ist. Dein Herz muss in Schwingung kommen. So, das ist Ostern und dann geht's weiter. Und dann möchte ich nur noch ankündigen, vorweg, also als Vorankündigung, am 14. April, Samstag, wird Frauenbrunch sein und da wird das Thema sein von Angelika Ament, innere Schönheit für Schwestern. Die werden ganz schön. Das ist Frühling, alles geht auf. Guck mal, überall im Park blühen Blumen schon und so weiter. Innere Schönheit. Schönheit kommt nicht von Make-up. Weißt du, da verdient nur die Pharmaindustrie. Da mischen sie, was weiß ich, was alles möglich zusammen. Schönheit kommt von innen. Und manche sind überpudert, übermalt und maskiert, aber sie haben keine Schönheit. Schönheit ist, guck mal, Stephanus, der hat den offenen Himmel gesehen und die Herrlichkeit Gottes strahlte aus ihm. Aus deinem Leben soll die Herrlichkeit Gottes strahlen. Der Friede Gottes strahlen, die Freude Gottes strahlen, die Herzlichkeit Gottes aus deinem Leben. Du solltest auch als Mann Ausstrahlung haben, nicht nur die Schwester. Also wir sollen Ausstrahlungen haben. Und wir sollen ausstrahlend leben. Nicht, wenn die sagen, Mensch, wenn der nur bloß verschwinden würde. Der soll verschwinden, der soll gehen. Und da beten die schon, lass Herr, dass er stumm wird oder dass er nichts mehr sagt und dass er auflegt. Nein, die Leute sollen Verlangen haben nach uns. Red weiter, erzähl noch, predige, bete, singe. Verstehst du, was das bedeutet, innere Schönheit? So, lass mich weitermachen. Bewältige deine Krisen. Ich habe eine Krise. Ha? Hast du eine Krise? Weißt du, was eine Krise ist? Bewältige Krisen. Weißt du, nur etwas, was du bewältigt hast, das gibt dir Frieden. Wenn du als Verlierer da bist, wenn du missbraucht, ausgenutzt, ausgebeutet wurdest und was auch immer ist, unbewältigt ist in deinem Leben, das Unbewältigte macht dich krank. Unerledigte Arbeiten, unbezahlte Rechnungen. Unerledigte Post, das macht dich krank. Du kriegst Druck und Spannung in deinem Leben. Die Ursachen für deine Krankheit sind deine unbewältigten Probleme. Kannst du Amen sagen oder nicht? Naja, Amen. Naja, okay. Unbewältigte Probleme. Deine unbewältigten Probleme machen dir Herzschmerzen. Schlägt dir auf den Magen womöglich. Unbewältigte Krisen machen dich krank. Sammel dir mal den ganzen Staub, alles was unbewältigt irgendwo liegen geblieben ist. Gottes Auftrag ist, du sollst darüber herrschen. Über das Chaos. Da solltest du herrschen. Und anfangen zu ordnen. Fang von links nach rechts an und du fang dein Leben an zu ordnen. Gottes Auftrag ist, steh drüber. Ihr sollt auf Schlangen und Skorpione treten. Das heißt, auf die Probleme. Schlangen wirst du gar keine finden mehr hier bei uns in Deutschland. Aber Probleme hast du massenweise. All das, was dich belastet und bedrückt, darüber sollst du Herr sein und das sollst du herrschen. Und wenn du nicht darüber herrschst, wirst du krank mit der Zeit. Und ich habe ein paar Beispiele und werde dir auch ein paar Beispiele nennen. Ungelöste Probleme binden einen, nehmen einen gefangen, belasten. Weißt du, diese unbezahlten Rechnungen, die machen einem Sorge, dann kannst du nicht mehr schlafen. Ist das nicht so? Denk drüber nach, rauben dir den Schlaf. Unerledigte Arbeiten machen dich zu einem Versager. Und Versager werden automatisch krank. Alle, die krank geworden sind, studier mal die Krankheitsgeschichte, das Krankheitsbild der Leute. Alle, die irgendwo versagt haben, vielleicht im Kleinen mal. Der Teufel fängt immer mit kleinen Finger an. Und immer mehr Versagen, das Versagen wird immer größer und größer und größer. Und du löst diese Probleme nicht und am Schluss bist du ein Krüppel. Tut mir leid, aber es ist so. Versager werden automatisch krank, wenn ihre Ziele nicht erreicht werden, ihre Wünsche sich nicht erfüllen, ihre Ideale sich nicht erfüllen. Den einen Mann da im Osten, den ich beerdigen musste, der hat Krebs im ganzen Körper, hat der Krebs im ganzen Körper gestreut. Und ich musste nur eines sagen, er konnte seine Ideale, dieser Ex-Kommunist, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Wenn du deine Ideale nicht verwirklichen kannst, da fängt der Krebs im ganzen Körper zu streuen. Da kommen Probleme über Probleme, mit denen wirst du nicht fertig. Deshalb zurück zu der Wurzel. Zurück zu der Wurzel. Bewältige deine Krisen. Da fangen die Tumore an. Da fängt die ganze Seuche an im menschlichen Körper. Wir haben ja Heilungsgottesdienste gehabt. Weißt du, da habe ich gesehen, wie viel kranke Menschen wir eigentlich hier in Berlin haben. Und Deutschland ist bald ein Krankenhaus. Also da waren fast alle, die nach vorne kamen, die kamen mit irgendeinem Zipperlein. Der eine schlimmer, der eine weniger schlimm. Versager werden krank, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen, ihre Träume nicht verwirklichen können, wenn sie ihr Leben nicht leben können. Und schau, erfolgreiche Menschen, der erfolgreiche Menschen, die überleben ihren Tod. Weil die haben so viel zu tun, die haben keine Zeit an Sterben zu denken. Die haben keine Zeit an krank zu werden. Vater Rockefeller, er war schwer krank, hat Geschwüre gehabt im Magen und alles Mögliche und hat Geld gehabt, alles. Und dann kommt er abends oder nachts in sein Büro und geht und schaut bei seinem Geschäftsführer, was er alles so macht und zieht die Schublade auf und er ist entsetzt. Was findet er? Eine vorbereitete mit 54 Jahre alt war Vater Rockefeller. Und da zieht er die Schublade auf und sieht eine vorbereitete Todesanzeige für unseren Chef. Da sagt er, nein, das darf nicht möglich sein. Ich lasse mich nicht zu Tode abstempeln. Und dann hat er alles getan, was er tun kann für seine Gesundheit. Nur ist 94 Jahre alt geworden. Aber manche warten schon, bis du abkratzt. Und der Teufel wartet darauf. Tu etwas für dein Leben. Und er hat dein Leben radikal umgestellt. Und hat nicht nur geschuftet und nicht nur Geld. Er hat angefangen, Stiftungen zu gründen und hat das Geld verschenkt, bevor die alles kassieren. Also bewältige deine Krisen. Du wirst krank, weil du habgierig bist vielleicht. Und das war beim Rockefeller der Fall. Nur geizig, hat Verstopfung gehabt. Menschen, die auf ihr Vermögen sitzen, nichts hergeben, nicht mal den Zehnten geben, die haben am Schluss Verstopfung. Tut mir leid. Aber oder nicht loslassen, das ist ein Problem. Geistliche Ursachen, wenn sie innen drin sind, die wirken sich auch im Körper furchtbar aus. Also loslassen. Und er fing an zu verschenken. Sein Vermögen, nimmt Leute, macht es. Und er ist noch reicher geworden dabei. Indem du dich verschenkst, wirst du erst richtig reich und kerngesund. Und wirst 94. Das ist die Geschichte. Kannst es nachlesen in seinen Biografien. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass Geist oder Seele und Körper zusammenhängen. Und man nennt es heute psychosomatische Leiden. Psychosomatische Leiden. Menschen, die sich ärgern, bekommen Magengeschwüre. Menschen, die sich ärgern, bewältige deinen Ärger, krieg deinen Ärger im Griff. Menschen, die seelische Probleme nicht verdauen, die bekommen Magengeschwüre. Beleidigungen, das schlägt mir auf den Magen, was der oder die gesagt hat. Unbewältigte Probleme führen dich zum Selbstmord. Unbewältigte Probleme führen dich zum Selbstmord, bist auf dem besten Weg, dich umzubringen. Zuerst geht man zu Wahrsager, wenn du Probleme hast, ja, was haben sie, was können wir tun und so weiter. Und das ist das große Problem. König Saul, schau seine Geschichte an. Gehorcht Gott nicht, fällt aus der Gnade und dann rennt er zu einer Hexe. Und das Ende war Selbstmord. Der Anfang ist Wahrsagerei, wenn du nicht mehr wertig wirst, Gott redet nicht mehr zu dir, kriegst keine Offenbarung, die Bibel hat dir nichts mehr zu sagen, du rennst von Versammlung zu Versammlung und wunderst dich, mit mir passiert nichts mehr. Komm zu dir zurück. Fixier dich auf dich selber, sonst musst du auch eines Tages vielleicht den Strick nehmen. Und dann fängst du an, überall Hilfe zu suchen, aus Verzweiflung läufst du dann in deinen Ruin. Probleme, die müssen aufgearbeitet werden, nicht verdrängt. Auch nicht durch Alkohol und nicht durch Nikotin. Probleme müssen aufgearbeitet werden, auch nicht durch Drogen und Tabletten. Jedes Problem hat in sich selbst eine Lösung. Manche sind jetzt wie versteinert. Aber in jedem Problem ist auch eine Lösung drin, eine Antwort. So überspiel nicht deine Defizite, die irgendwo in deinem Leben passieren. Und da passiert eine ganze Menge unter Umständen. Probleme sollen nur Signale sein, die deinem Körper zeigen, du, ich brauche Hilfe. Und dann such nicht Mitleid. Weißt du, was die meisten Leute suchen, wenn sie irgendwo irgendwas haben? Mitleid, dass man sie bedauert. Du musst nicht nach Bedauern suchen, sondern du sollst nach Lösung suchen. Lösung ist die Antwort. Lösung für dein Problem. Die Probleme sollen einfach das zeigen, der Körper braucht Hilfe, die Seele braucht Hilfe, der Geist braucht Hilfe. Gott in dir ist unterernährt. Ja, Jesus in dir, der Heilige Geist ist unterernährt. Die meisten Leute überspielen das alles. Ja, wir singen und Halleluja, Halleluja und wedeln da irgendwie. Nein, komm zu dir zurück. Schlag in dir, nicht um dich. Nimm dich ernst. Verharmlose nicht die Dinge alles und sag, na ja, das war jetzt die Fliege. Es ist nicht die Fliege. Es ist etwas Negatives in dir. Das muss raus. Du kannst nicht einfach übertünchen. Weißt du, wenn irgendwo Schimmel ist und Wasserflecken sind oder irgendwie die Wand nicht sauber ist, da kommt es durch. Du kannst malen, so viel du willst. Kennst nicht sowas? Hast noch nie sowas erlebt? Weißt du, und wir sind Spezialisten beim Übertünchen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und da wird nichts. Oder dann wird sich bis zu Tode, bis zur Vergasung wird gebetet. Entschuldigung, aber da wird gebetet, da wird ein Heiler nach dem anderen aufgesucht, ein Befreier nach dem anderen aufgesucht und es passiert gar nichts. Warum? Weil die Probleme viel tiefer sitzen. Bewältige deine Krisen, deine Probleme und übertünch nicht alles. Das ganze Übel, das kommt immer durch. Das Übel ist so stark, dass es immer noch nach Jahrhunderte und Jahrtausenden durchkommt. Ungelöste Vergangenheit holt uns immer wieder ein. Unbeantwortete Fragen, die stellen am Schluss uns selbst in Frage. Und am Schluss verstehst du selbst nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was mit mir los ist. Und der Arzt sagt, wir wissen nicht. Also wir müssen jetzt mal das probieren, das probieren und so weiter. Wir wissen nicht, was mit ihnen los ist. Kein Mensch hat mehr Ahnung, was mit dir los ist. Und am allerwenigsten weißt du selbst, was mit dir los ist. Da tut es einmal im Bein und einmal im Nacken und einmal woanders wieder weh. Das zirkuliert im ganzen Körper und streut. Am Schluss versteht dich niemand mehr, nicht mal deine Angehörigen, deine Lieben. Frage dich, wo habe ich schon Probleme? Seit wann habe ich Probleme? Mit wem habe ich Probleme? Durch was habe ich Probleme? Du solltest nur ein bisschen mal bohren. Jetzt nicht so fromm nehmen und sagen, jetzt nehme ich die Bibel, das werde ich studieren. Fang an, zuerst mal in dir selbst hineinzuhorchen. Der Weg zu sich selbst ist der weiteste Weg. Der schwierigste und der komplizierste. Es ist leichter, eine Bibel zur Hand zu nehmen und in der Bibel zu lesen, anstatt mal sich hinzusetzen, ich will mal horchen, was ist mit mir los eigentlich? Was stimmt bei mir nicht? Geh nicht ans Telefon, geh in dir selber. Leg dir in dir selbst die Leitung und bohr in dir selbst mal nach. Viele Krisen, viele Probleme und Krankheiten und so weiter sind Ergebnis von jahrelangen Verletzungen, die du nicht aufgearbeitet hast. Und jeder Krebs fängt mit einer Verletzung an. Kannst nachlesen in jedem Medizinbuch. Mit einer Verletzung. Auch wenn es ein Mückenstich war. Von unaufgearbeiteten Traumas. Du hast etwas erlebt, was Schreckliches erlebt. Es war schrecklich. Das Leben ist nicht fair. Ganz gewiss. Weißt du, und dann bist du innerlich nicht ausgewogen. Weißt nicht, was war das? Wo soll ich das einordnen? Du musst für alles in deinem Leben mal eine Schublade anlegen. Und sagen, dort gehört das rein, bei Gott gebe ich meine Sorgen ab, Krankheit gebe ich da ab und das gebe ich dort ab. Du musst wissen, wo du was abgibst und wem du was abgibst. Niemand kann dauerhaft von unter dauerhafter Unterdrückung leben, ständig was verdrängen. Weißt du, das entwickelt dann Säuren in dir und am Schluss hast du Rheuma und Arthrose und was weiß ich, was du alles für mögliche Krankheiten kriegst am Schluss. Und du wirst sauer, sauer auf dich selbst, sauer auf Gott, sauer auf die Gemeinde, sauer auf den Pastor, sauer auf die Bibel, sauer auf die ganze Gesellschaft. Möchtest auswandern, aber weißt nicht wohin, weil es gibt keine süße Gegenden mehr. Die sind alle schon überbevölkert. Ungelöste Dinge verschärfen sich immer und steigen sich immer in dir rein. Diese Kerben, weißt du, als wenn du noch früher, in deiner frühesten Kindheit, das waren alles noch klein und minderwertig, unscheinbar, aber je älter du wurdest, desto größer wurden diese Kerben. Verstehst du, weißt du, was eine Kerbe ist? Es wird immer größer. Kleine Abweichungen vom Ziel, am Schluss bist du in eine ganz andere Richtung. Kleine Abweichungen. Und das Leben fängt mit kleinen Dingen an. Deshalb die kleinen Füchse, sagt Jesus, verderben den Weinberg. Nicht die großen Elefanten, die kleinen Füchse. Also übertüncht nicht alles. Und sagt, die Zeit heilt Wunden. Die Zeit hat noch keine einzige Wunde geheilt. Medizin hat auch noch keine Wunde geheilt. Gott will deine Wunden heilen. Angestauten Energien. Das ist auch, was einigen Probleme macht. Weißt du bist so geladen. Oh, ich könnte Musik machen, ich könnte singen, ich könnte predigen, ich könnte tanzen, ich könnte das, ich könnte alles. Ich könnte Bücher schreiben, du angestaute Energien. Aber du bist innerlich unausgelastet. Wer braucht mich eigentlich? Und schon mit 40 gehöre ich zum alten Eisen. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die können mit sich selbst nichts mehr anfangen. Kannst du mit dir selber was anfangen? Stell mal vor, du gehst jetzt plötzlich in Rente, was würdest du machen? Wenn dein Leben nicht produktiv ist, bist enttäuscht von dir selber, was habe ich überhaupt geleistet? Und das macht dich krank. Das macht dich krank, wenn du ungeliebt bist, nicht ernst genommen wirst, auf der Stelle trittst, dein Leben keine Zukunft hat. Das macht dich fertig. Diese angestauten Energien, du könntest platzen. Aber du bringst nicht einmal den Deckel hoch. Ich habe ein paar Ursachen für Krankheiten und möchte dir zeigen. So ein paar Kleinigkeiten nur. Unbewältigte Krisen skizzieren und zeigen. Wenn das in deinem Leben nicht aufgearbeitet wird, von deiner frühesten Kindheit, überleg einmal, wo hat sich was angestaut in deinem Leben? Nicht jetzt, seitdem du Christ bist oder in die Gemeinde kommst. Nein, von der frühesten Kindheit. Sachen, die nicht aufgearbeitet wurden. Herr, gedenke der Sünden meiner Jugend nicht. Ich habe oft gedacht, warum? Denn die biblischen Gestalten wie Abraham und so weiter, David und Moses, die haben in einem Alter Sünden gemacht und so weiter. Ihre Sünden vom Alter werden erzählt. Aber was sind die Sünden der Jugend? Die wiegen viel, viel schlimmer. Herr, gedenke nicht den Sünden meiner Jugend. Gedenke nicht. Alle deine Probleme stecken immer in dir selbst. Tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Ich möchte sagen, alle deine Schwierigkeiten stecken in dir selbst. Du bist ein Kosmos, eine Welt für dich selbst und alles steckt in dir selbst. Wie du darauf reagierst, was du damit machst. Du bist vielleicht geschockt, was ich dir heute sage. Ich möchte dir die Wahrheit sagen. Und egal, vielleicht stehst du auf und gehst nach Hause, aber dann auf Wiedersehen. Tut mir leid. Aber ich möchte dir die Wahrheit sagen. Ich möchte dir nicht so Honig um die Ohren schmieren und sagen, ach du Süßer, du Lieber, du Netter. Ich möchte dir die Wahrheit sagen, das ist das Einzige, was dir hilft. Weißt du, alles andere hilft recht wenig. Denn das größte Problem bist du, tut mir leid, Entschuldigung, ich entschuldige mich jetzt, damit ich nachher mich nicht mehr entschuldigen muss. Das größte Problem bist du selbst. Das größte Problem bist du selbst. Weißt du, eigentlich sollten wir jetzt sagen, Herr, das größte Problem bin ich selbst. Und das sollst du so sagen, Herr, ich bin das größte Problem für dich, für mich, für alle anderen auch. Weißt du, hier gilt das Wort, steht nicht in der Bibel, aber sollte in der Bibel drin stehen. Hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Hilf dir selbst, dann erst kannst du Gott zu Rate ziehen. Dann kannst du Gott um Hilfe bitten. Hilf dir selbst zuerst einmal. Fang du mal was an. Stell du mal was an. Löst mal was aus. Und dann wird Gott dir helfen. Aber lass uns beten. Geschwister, ich halte nicht viel davon. Tut mir leid, ich bin Pastor. Ich bete und ich weiß, Gebet ist eine Kraft, aber Gebet muss ganz woanders angesetzt werden. Gebet muss bei mir anfangen. Ich muss beten. Wenn ich nicht bete, nützen alle 1000 Beter nichts. Nützen nichts. 100.000 können beten, wenn ich nicht bete. Du kannst vielleicht jetzt beleidigt sein, aber ich möchte ehrlich sein mit dir. Und das ist was am weitesten bringt. Ich versuche den Leuten ehrlich zu sein und entschuldige mich immer und sage, darf ich dir die Meinung sagen? Bist du an der Meinung interessiert? Meistens sage ich nicht oft die Meinung, aber manchmal muss man einigen die Meinung sagen. Weißt du, du kannst beleidigt sein und dir selber was weiter vormachen und vorspielen, oder kannst diese Gedanken zu Herzen nehmen und prüfen. Ist das wirklich so, was er da gesagt hat? Ist das wirklich so? Ich will wirklich einfach nicht einmal eines Tages vor Gott stehen und dann Rechenschaft ablegen, warum hast du ihm nicht die Meinung gesagt? Und wir sollten einander die Meinung sagen dürfen und können, und wir sollten die Meinung verstehen. Weil ich habe nichts davon, wenn ich dir was sage. Ich habe wirklich nichts davon. Ob du da zuhörst oder nicht zuhörst, habe ich nichts davon. Da hören andere. Wenn du nicht zuhörst, hören wir andere zu. So, ich habe nichts dafür, aber ich möchte, dass du das Problem aufgreifst, und ich möchte dir helfen, ich möchte dich ermutigen. Paulus sagt, unter Tränen und Gebeten und was weiß ich, wie er da die Epheser und die Korinther ermahnt hat und gebeten hat, ich habe euch zugerufen und zugesprochen, ich habe euch getröstet und ich habe manchmal auch die Rute nehmen müssen. Wer seinen Sohn schont, oder wer die Rute schont, verzieht seinen Sohn. Weißt du, ich will auch nicht irgendjemand sein, nur ein weiterer Pastor. Manchmal kommen Leute zu mir, Evangelist sowieso, Prediger sowieso, Bruder sowieso, sag das und das, was sagst du dazu? Ich sag, rutsch mir Pucken runter, ich denk nicht daran, ich sag dir gar nichts. Und ich habe Leute schon sitzen gelassen, bin aufgestanden und gegangen, weil ich möchte nicht auch noch einer davon sein. Weißt du, der Arzt kann dir nichts mehr sagen, der Therapeut kann dir nichts mehr sagen, der Bruder, die Schwester, niemand kann dir mehr was sagen, weil du das Problem selbst bist. Löse dein Problem selber. Kehr vor deiner eigenen Haustüre. Mach dazu erstmal Ordnung. Weißt du, wie viele Pastoren haben dir schon was gesagt? In wie vielen Gemeinden bist du schon durchgegangen? Tut mir leid. Leute gehen von Gemeinde zu Gemeinde. Hier in Berlin gibt es Gemeinden. In Münster gibt es allein schon 280 evangelische Kirchen. Da könntest du jetzt mal allein 280 evangelische Kirchen durchbesuchen. Wenn du die hast, dann nimmst du die Freikirchen. Und dann nimmst du nachher noch die Sekten. Also hast du dein Leben lang zu tun. Aber dir wird nicht geholfen. Die Wahrheit ist, es wird dir nicht geholfen. Es wird dir nicht geholfen. Du hörst in jeder Predigt, und ich sage dir die Wahrheit, du hörst in jeder Predigt, ob du vorm Fernseher sitzt, ob du vorm Internet bist oder am Telefon die Predigt, du hörst immer, da wird dein Problem angesprochen. In jedem Zeugnis, in jedem Gespräch wird immer dein Problem angesprochen. Und es geht dann manchmal so lange, bis du verstockt bist und nichts mehr reagierst, so wie Pharao. Er reagiert nichts mehr. Da konnte Gott zuschlagen, so viel er wollte. Eine Plage nach der anderen, eine schlimmer wie der andere. Und der hat nicht mehr reagiert, er war verstockt. Ein Moment ist ein bisschen weich geklopft gewesen, aber dann war es aus. Jede Form von Krebs kommt von der Verletzung. Weißt du, am Schluss kriegen Leute nachher so einen Magen, dass sie sogar Steine schlucken können. Das macht jetzt nichts mehr aus. Da hören die härtesten Predigten. Der hat hart gepredigt. Vielleicht sagst du auch nachher nach dieser Predigt. Der hat hart gepredigt. Aber hat er dir auch was gesagt? Hast du was zu Herzen genommen? Hast du was begriffen? Tumore sind nichts anderes wie Wucherungen. Ansammlung von Zellen, die frei wachsen und sich frei entwickeln. Das ist Tumor. Können gutartig und bösartig sein. Also Wildwuchs von Zellen im Körper des Menschen. Zellen, die dann irgendwie ihre Eigendynamik entwickeln und sich verselbstständigen. Weißt du, und wie viele Leute, die haben etwas aufgeschnappt und es verselbstständigt sich dann. Und geistig ist das nachher Tumor. Im Körperlichen, also das schlägt dann auch im Körper auch wieder. Im Gedanken oder im Herzen oder was weiß ich wo. Da entwickelt sich ein Geschwulst und es kann überall stattfinden. Aber zuerst mal eine Idee und das, ja, das machst du, Israel, Israel, mein Israel. Und dann siehst du nur noch Israel und sonst gar nichts mehr. Oder Gaben oder Zungensprache oder irgendwelche Steckenpferde. Das sind diese Tumore. Und wir sollen nicht einseitig sein. Weißt du, was du brauchst? Ausgewogenheit. Geistliche Ausgewogenheit. Da ein bisschen und da ein bisschen. Darfst nicht immer giftige Kräuter schlucken. Am Schluss vergiftest du dich. Aber du musst auch mal was Süßes und mal ein bisschen Honig nehmen, mal Milch trinken oder nicht nur, Paulus schreibt dem Timotheus, trink nicht immer Wasser, trink auch mal ein Gläschen Wein. Und trink nicht nur immer Wein, trink auch mal zwischendurch Wasser. Also, weißt du, wir sollen aufhören, immer extrem, als Asket. Wunder dich nicht. Weißt du, Gott hat uns ein Leben der Ausgewogenheit geschenkt. Wo lässt du etwas wuchern in deinem Leben? Wo setzt du keine Grenzen? Du solltest dich begrenzen mal. Wo lebst du jahrelang in Unfrieden? Dich ärgert was, saumäßig ärgert es. Was ärgert dich Jahrzehnte? Irgendetwas ist da und arbeite diesen Ärger auf. Setz da mal an und sag, lieber Gott, hilf mir, dass ich mit diesem Ärger fertig werde. Oder wo lebst du mit unbewältigter Stresssituation? Oder wo lebst du unausgewogen und unausgeglichen, unnatürlich? Du gehst um 2 ins Bett und stehst erst nachmittags auf wieder. Verstehst du? Wo ist dein Leben nicht ausbalanciert? Wo machst du von dir selbst was vor und spielst was vor? Ich bin in Ordnung, was wollt ihr denn? Die anderen sind alle nur schlecht. Wo hast du bestimmte Lebensfragen nicht gelöst? Und es gibt eine ganze Menge ungelöste Lebensfragen. Hast vielleicht Leute verletzt, Leute gerichtet, Leute verdammt. Wo hast du dich innerlich verschuldet, gerade durch dieses Richten und Verdammen und Verurteilen? Oder wo lebst du mit verdeckter Sünde oder Schuld und deine Schuldfragen nicht gelöst? Weißt du, Gras drüber wachsen lassen. Aber spätestens, wenn du nach Hause gehst, am Sterbebett liegst, da kommt alles wieder hoch. Und deshalb schreien so viele Christen. Und eigentlich soll er, wenn ein Christ stirbt, soll er selig sterben und sagt, Heiland, komme bald, jetzt gehe ich zu dir. Jetzt gehe ich zu dir. Jetzt werde ich dich bald schauen. Ein paar Minuten bin ich bei dir drüben. Die sollen in Frieden schreien. Aber wir sterben manche Christen, angebliche Christen. Die haben ihr Leben nicht aufgearbeitet. Die haben ständig verdrängt. Und jetzt, wenn es nach Hause geht, dann kommen 400 Mann mit einem Speer auf einen zu und wollen einen durchlöchern. Und dann schreien sie, Die sehen die Geister, die stehen vor der Tür. Geister sterben nicht. Gedanken sterben nicht. Alles, was du erlebt hast, das wird in deinem Leben gespeichert, es sei denn, du bereinigst es und bringst es in Ordnung. Alles, was wir verdecken, das wuchert dann irgendwann ins Endlose. Lass so einen Fehler mal mitlaufen irgendwo, ein Rechtschreibfehler, und das setzt sich dann durch die ganze Geschichte, durch die ganze Biografie. Heute will ich dir ein paar radikale Wahrheiten weitergeben. Ich weiß nicht, ob das dir passt oder nicht, aber ihr seid alle so still und so andächtig. Vielleicht sollen wir aufstehen und mal in die Hände klatschen. Wahre Christen, und ich setze nicht von Kirchenläufer oder Kirchenspringer oder Gemeindeschmetterlinge, wahre Christen stehen über ihre Probleme. Können wir Amen sagen? Seid ihr mit mir einverstanden, wenigstens in etwas? Das war nicht zu hart. Wahre Christen stehen über ihre Probleme. Sie sind Herr der Lage ihres Lebens. Die schmeißen nicht alles hin und laufen weg. Oder kündigen oder hängen sich auf. Sie werden mit ihrem Leben fertig. Mit ihren Problemen werden sie fertig. Sie gehen nicht ihren Problemen aus dem Weg. Die stellen, entweder ersticken sie dabei oder sie fressen sie. Wir werden die Riesen wie Brot fressen. Nicht, wir können nicht, wir kamen wie Heuschrecken vor. Du siehst deine Einstellung. Kaleb und Josua haben die Riesen genauso gesehen wie die 10 anderen. Aber die haben anders reagiert. Wir kamen wie Heuschrecken vor. Josua und Kaleb hat sich dann Problemen gestellt. Und sie meisterten ihre Probleme. Und dann die Tochter von Kaleb, eine ganz Verrückte. Vater, gib mir die unteren und die oberen Quellen. Die wollte schon alles haben. Die war so eine Draufgängerin. Das Leben gewinnen Draufgänger. Gib mir die unteren und die oberen Quellen. Wahre Christen, sie hören Gottes Worte nicht nur, sie setzen sie auch um. Das sind wahre Christen. Die sind nicht nur Hörer, sie sind auch Täter. Sie nehmen die Mahnungen Gottes zu Herzen. Weißt du, du kannst vieles hören. Am besten sind schon gut die harten Predigten. Dann kannst du sagen, naja, und sind viele Leute da, sind nicht 2, 3, dann kannst du sagen, na, das war für die Frau und das war für den Mann da. Aber wenn so viele Leute da sind, weißt du, kannst du sagen, ja gut, da war etwas für mich auch dabei. Eine Mahnung Gottes, Gott hat mir auf die Finger geklopft. Wahre Christen lassen sich vom Heiligen Geist was sagen, sich leiten, sie lassen sich vom Heiligen Geist auch von Sachen lösen. Der Heilige Geist deckt auf und deckt wieder zu. Das ist das Schöne am Heiligen Geist. Wahre Christen sind weit mehr als Überwinder. In meiner Bibel heißt, wir sind mehr als Überwinder. Wir sind nicht nur Überwinder. Der liebe Gott will keine Überwinder haben, sondern er will Menschen haben, die weit mehr sind als Überwinder. Wo kommen dann die ganzen Christen jetzt hin? Verstehst du, wir sollen ja weit mehr als Überwinder sein. Wir sollen wirklich nicht nur Scheinchristen sein, so tun als ob, oder nur ein bisschen an den lieben Gott interessiert sein. Nein, wir sollen wirklich stabil da sein. Wir sind nicht von denen, die weichen. Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen, steht in meiner Bibel. Wir sollen also nicht fliehen, nicht resignieren, sondern die Krise bewältigen, die sich stellt. Egal welche Krise, ob es körperlich, finanziell, familiär, beruflich, gemeindlich, wir sollen alle Krisen meistern. Dazu sind wir da. Du herrschst darüber. Aber Menschen, die nicht mit Gott leben, unstet und flüchtig sind ihre Tage und sie fliehen und so weiter. Wie führe ich ein siegreiches Leben? Wie erzwinge ich einen Sieg? Wie führe ich eine Entscheidung herbei für mein persönliches Leben? Wie mache ich das? Siege kommen nicht von allein. Siege kommen nicht von selbst. Siege, für die muss man kämpfen, für die muss man hinstehen. Die muss man ausleben. Und da war einer, die Helden Davids, studier mal die Geschichte von den Helden Davids. Kannst du mal nachlesen. Wenn wir nachher das Alte Testament im Bibelstudium machen, werde ich auf die Helden Davids kommen. Da steht doch einer, der schlägt um sich, der guckt gar nicht hin und hat tausend erschlagen. Nur einer mit einem Eselskinnbacken. Der hat nur um sich geschlagen. Auf dem Feld stand er da, wie Vogelscheuche. Und hat tausend erschlagen. Da ist niemand an ihn rangekommen. Vielleicht musst du manchmal nur noch um dich schlagen. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges in deinem persönlichen Leben. Du stehst auf dem Erntefeld, der Teufel will dich umbringen und du musst dich wehren. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Wenn du dich nicht wehrst, wirst du gefressen. Der wartet nur auf dich. Also Christen, viele denken, wir sind im Schlaraffenland. Und glauben, es wird uns alles geschenkt. Der Herr gibt uns. Gewiss steht in der Bibel, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Aber weißt du, was du im Schlaf kriegst? Träume, Inspiration, Eingebung. Im Schlaf kriegst du die Inspiration, wie du das machen sollst. Und da stehst du auf morgens und weißt genau, was du predigen wirst am Sonntag. Das ist es, wie der Herr einem im Schlaf gibt. Aber der Herr hat noch nie jemand was im Schlaf gegeben. Verstehst du, dass da Batzen Gold vom Himmel runtergefallen ist? Aber du siehst die Himmelsleiter im Schlaf. Und du siehst, Gott ist mit dir. Gott redet zu dir. Gott hat im Schlaf zu den Menschen geredet. Im Schlaf ist sie motiviert. Im Schlaf ist sie stark gemacht. Das ist, was Gott einem im Schlaf gibt. Natürlich der Teufel auch. Gibt die Krankheit im Schlaf. Albträume, Horrorträume im Schlaf. Ärger und Stress. Und er dreht sich von einer Seite auf die andere. Das macht auch der Teufel. Der Herr will den Seinen Gutes und Barmherzigkeit im Schlaf geben. Schöne Lieder, dass du sagst, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das kannst du im Schlaf bekommen. Wer siegreich leben will, der darf nicht auf jede Lüge Satans reinfallen. Der muss einfach stabil sein. Und ich möchte versuchen, aus der 40-jährigen Berufserfahrung und Lebenserfahrung und so weiter, einfach sagen, wir Menschen sind zum Kämpfen geboren. Ich bin noch nie anders auf dieser Welt gewesen. Ich musste meine Ellenbogen benutzen. Ich musste mich durchsetzen. Ich musste sagen, hier bin ich. Auch wenn es tausend Teufel hier sind, wie beim Luther, wie Ziegel auf dem Dach. Ich stehe hier, ich kann nichts anders. Das ist unsere Einstellung. Das ist die Einstellung von wahren Christen. Du kannst nicht anders. Du könntest, aber du kannst nicht anders. Du willst nicht anders. Hier stehe ich. Und Geschwister, genau so ist es. Gott hat dich an einen Platz hingestellt. Das ist deine Existenzberechtigung. Und dort sollst du dein Leben leben. Ich kann nicht anders. Könnte auch vielleicht. Aber das ist jetzt mein Leben. Wir sind zum Kämpfen geboren und es bringt nichts, von Gemeinde zu rennen. Überall wirst du dich selbst finden. Ein russischer Dichter hat geschrieben, selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, wenn du hier Trichinen hast, du nimmst die Trichinen mit auf den Mond. Die Krankheit. Verstehst du, die Seuche. Dein Problem. Was du hier nicht löst, das wirst du in der Ewigkeit nie lösen. Nimmst du in der Ewigkeit auch mit. Weißt du, Es bringt nichts, nur betätigt, bemitleidet wird. Ach du Ärmster, Herr, mal tu das, was Sie für Probleme haben. Ich rede gar nicht über meine Probleme, weil die mich nicht interessieren. Ich rede von meinem Gott. Ich habe einen großen Gott. Und ich sage meine Probleme, wie groß mein Gott ist. Und die sollen es merken. Ich habe einen großen Gott. Ich vertraue ihm. Er bringt mich durch. Und ich habe wahrlich Probleme. Mehr als genug. Aber ich schaue auf Gott. Und irgendwie kriege ich das dann schon hin. Weißt du, mit Gott lernen wir, die Dinge zu schaukeln. Oder zu drehen. Und da kriegen wir Einfälle. Da kriegen wir Ideen. Da sehen wir plötzlich eine offene Tür, auch wenn es nur ein Spalt offen ist. Und dann sagst du, da gehe ich durch jetzt. Da muss ich durch. Weißt du, im Glauben leben ist nicht Schlaraffen leben. Weißt du, wo die Hähnchen nur in der Luft fliegen. So wie beim Volk Israel, da kamen sie so alle paar Monate, die Wachteln, und die mussten nur einfangen und trocknen. Und das Manna dann auflesen. Weißt du, das ist Schlaraffenleben. Das ist vorbei. Wir sind nicht im Schlaraffenland in der Gemeinde Jesu Christi. Die ganze Gesundbeterei. Ich bin dafür. Ich bete auch für Kranke und ich bin dafür. Wir müssen irgendwo anfangen. Wir müssen im Fleisch anfangen, um im Geist aufzuhören. Wir müssen im Natürlichen anfangen. Ich muss auf Kranke die Hände legen. Aber das ist nicht alles. Dann geht's weiter. Da ist ein Prozess wird da eingeleitet. Ein Heilungsprozess. Und jetzt muss ich, mit mir wurde gebetet, jetzt darf ich nicht mehr an die Krankheit denken. Ich gehöre jetzt Jesu, ich bin Jesu Eigentum. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Du musst schon deinen Hintern bewegen, wenn du etwas erreichen willst. Du musst aufstehen. Jesus sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause jetzt. Also, du musst dich bewegen. Na, der Herr wird schon tun. Der Herr wird dein Bett nicht nach Hause transportieren. Und er wird nicht einen Sozialdienst schicken, der dir das Bett nach Hause trägt. Das musst du selber am Buckel nehmen. Erzähl mir nicht, wo du schon überall warst. Das interessiert mich sowieso nicht. Es gibt nur eine Sache, da warst du wahrscheinlich noch nicht. Beim Herrn. Wenn du beim Herrn angekommen worden wärst, dann würdest du ganz anders denken, ganz anders reden. Dann weißt du, der Herr ist die Lösung meiner Probleme. Weißt du, es ist nicht ausschlaggebend, wie lang du jetzt für das Problem gebetet hast. Die ganze Gesundbeterei, beten ist gut. Ich habe dich nicht gefragt, wie lange hast du für dein Problem gebetet, sondern wie lange hast du dich hingesetzt und über dein Problem nachgedacht und wie hast du dein Problem gelöst inzwischen. Und du darfst nur beten, beten hat seinen Platz, wenn es um Gott geht. Herr, hilf mir, da blicke ich nicht mehr durch. Da ist Gebet angebracht. Aber solange du nicht nachgedacht hast, solange du dir keine Gedanken gemacht hast über dein Leben, einfach so blind weiter im Blindflug fährst, das macht der Herr schon. Wie lange hast du schon drüber meditiert und nachgedacht über dein Problem? Wo kommt es her? Was ist da passiert? Was ist da gewesen überhaupt? Wer hat mich verletzt? Was stört mich eigentlich? Weißt du, der Arzt fragt, was fehlt Ihnen? Was hat man dir genommen? Wo hat man dich betrogen? Wo hat man dir irgendwas zugefügt? Und denk drüber nach. Ich bin ehrlich zu dir. Die meisten deiner Heilande sind nicht ehrlich zu dir. Die meisten Heilande, zu denen du dahin gerannt bist und immer noch hinrennst, sie sind nicht ehrlich zu dir. Die lügen dich an und sagen, komm her, ach, wir sind froh, dass du da bist, der Herr wird dir schon helfen. Nein, der Herr hilft dir erst, wenn du dir selbst geholfen hast. Ja, ein paar sind der Meinung jetzt. Er ist schon überzeugt, einige. Aber ich denke, wir sollen alle überzeugt sein. Weißt du, der Herr hilft erst, wenn ich den Stein ins Rollen gebracht habe. Dann wird eine Lawine ausgelöst. Ich muss den Schuss loslassen. Und ich muss den Pfeil loslassen. Und dann, der Herr steuert das. Ich muss meine Schleuder nehmen und dann sagen, im Namen des Herrn. Und dann fliegt er. Und der Herr guckt, dass genau die Schläfe Goliaths getroffen wird. Da sorgt schon der Heilige Geist dafür. Du musst ihn bekennen und der macht dann das Übrige, überzeugt die Menschen, leitet die Menschen und. Weißt du, es wird dir anders. Dein Leben passiert plötzlich, entwickelt sich anders, wenn du nach innen gehst und die Schuld, die Fehler hier drin suchst. Nicht der Adam, die Eva, die Schlange, der Kuckuck. In dich schlagen. Wenn du selbst dein Schicksal in deine Hand nimmst, dann fängst du erst richtig zu glauben an. und sagst, Herr, guck mal, was ist aus meinem Leben geworden, das nur noch Fetzen. Ich bin ein Lump. Herr, ich habe alles abgewirtschaftet, alles verlebt. Wenn du selbst anfängst, dein Leben zu leben, da hilft Gott und sagt, mein Kind, das ist nicht so. Anders muss man machen. Dann kriegst du Korrekturen vom Himmel. Ich will dir nur helfen, dass du es verstehst, wie das funktioniert. Wenn du selbst mit Gott über deine Probleme redest, er hört nicht auf die anderen, er hört nur auf dich für deine Probleme. Es ist eine Wahrheit, kannst denken, was du willst, studier die Bibel. Ich habe die Bibel schon x-mal durchgelesen und durchgearbeitet und ich habe herausgekriegt, also Gott interessiert sich für meine Probleme erst, wenn ich selber mit ihm spreche. Wenn ich selbst mit ihm rede und sage, Herr, ich sollte Fürbitte tun für die anderen. Das soll ich tun. Ich soll für die anderen beten, fürs Reich Gottes beten, dass das Evangelium läuft und dass die Sache Jesus sich weiterentwickelt. Das ist so, wie Paulus im Neuen Testament die Leute zum Gebet anleitet. Aber ich selbst, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ich. Und mir ist die Krone des Lebens beigesetzt. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Die kann nur Gott helfen. Und das ist, warum wir an göttliche Heilung glauben. Zuerst musst du bei dir anfangen. Herr, hilf, wenn ich nur könnte, den Saum seines Kleides berühren. Du musst berühren, du musst hingehen, du musst was tun. Aber dann, alles andere musst du Gott überlassen, was du nicht kannst. Du kannst dich selber nicht heilen. Du kannst dich selbst nicht befreien. Weißt du, gestern, glaube ich, habe ich das gesagt, kam mir so beim Predigen. Also, der Arzt verbindet und die Natur heilt. Ist das nicht so? Ich denke, wenn ein vernünftiger, sauberer Mediziner, der würde sagen, also ich verbinde, ich operiere, ich schneide es raus und entferne und ich gebe ein Medikament. Aber die Natur heilt. Und das ist auch für alle Bereiche des Lebens und des Glaubens. Weißt du, wir Menschen, wir müssen predigen, den Glauben verkündigen, aber der Herr heilt nachher. Der Herr tut die Wunder. Wenn Gott heilt, dann heilt auch die Natur. Die Schöpfung dient dann von allen Seiten. So, warum sind wir so weit runtergekommen? Warum klappt's bei uns nicht? Weil wir immer auf menschliche Art und Weise versuchen. Wir versuchen immer, die Menschen müssen was tun. Die Menschen müssen was tun. Du bist der Mann. Du bist die Frau. Bei dir fängt es an. Dein Körper hat Selbstreinigungskräfte. Dein Körper hat Selbstreinigungskräfte. Hörst du? Überwinde deine Krisen. Dein Körper. Du kannst schlucken, was du willst. Weißt du, dann geht es nachher hinten raus. Jesus sagt ja sehr menschlich, es verunreinigt nicht den Menschen, was zum Munde reinkommt, sondern es verunreinigt den Menschen, was vom Munde rauskommt. Weißt du, wenn die ganze Kotze durch den Mund rauskommt, das verunreinigt dich. Wenn du das immer aussprichst und überall verbreitest und das Schlimme, was dir passiert ist, wenn du das überall erzählst, das ist, was dich verunreinigt, die ganze Kotze. Tut mir leid, aber vielleicht verstehen wir ein bisschen so auf diese Art besser. Gott hat einen After geschaffen, damit es alles hinten rausgeht. Die Vitamine, die du nicht mehr brauchst, die Speisen, die du nicht verdauen kannst, alles, was du nicht verdauen kannst, das muss ein Ventil haben, wo es raus kann. Und Gott hat dir ein Ventil gegeben für deine Probleme, wo du deine Sorgen Gott abgeben kannst, was du nicht verarbeiten kannst. Wie bewältige ich meine Krisen? Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich kann mit meinen Sorgen nicht fertig werden. Aber da habe ich ein Ventil, ein After. Versteht mal. Wir sollen nicht nur After reden, sondern wir sollen das Ding rauslassen. Das verunreinigt den Menschen nicht. Es geht auf einem natürlichen Weg wieder raus. Was vom Mund eingeht, verunreinigt nicht, aber was rauskommt. Und überleg einmal, was du den ganzen Tag babbelst. Manche Leute sind Schlappmäuler. Die reden uns und das verunreinigt die Menschen. Das sollte hinten raus, das sollst du aussitzen oder was auch immer ist. Aber wir sind diejenigen, die es in der Hand haben. Paulus sagt also, ich habe den guten Kampf gekämpft, Glauben gehalten. Die meisten Christen sind passiv, überlassen alles dem Herrn. Aber Paulus sagt, ich habe gekämpft, ich habe gearbeitet. Wir sind bestimmt, dass wir aus allem das Beste machen. und auf dem besten lösen, wie es für uns am besten ist. Und das wird Gott dann das Übrige tun. Du bist erst glücklich, wenn deine Probleme gelöst sind. Und du bist unglücklich, todunglücklich, wenn sie nicht gelöst werden. Wenn du davon gehst und sagst, nichts von dem habe ich getan, was ich tun sollte. Meistere deine Krisen, verkrafte deine Krisen, verarbeite sie richtig. Und du solltest sortieren, das Gute behalten. Gott hat Leber und Galle und Nieren und so weiter gegeben. Das sind Organe, die Selbstreinigung betreiben im Körper. Lass in deinem Körper keinen Stau. Jetzt will ich mal ein bisschen auch biblisch noch alttestamentlich. Ich möchte, dass du 1. Samuel 7 aufschlägst, wenn du eine Bibel dabei hast. Ich will hier nur von Wort Gottes zeigen, es lohnt sich, Krisen durchzustehen. Es lohnt sich, Krisen durchzustehen. 1. Samuel, Kapitel 7. Ich nehme zuerst mal nur Vers 2 und dann gehe ich ein bisschen Stück für Stück diese Geschichte durch. Es ist diese Geschichte mit der Bundeslade und Rückführung der Bundeslade und. Da heißt es im Vers 2, 1. Samuel 7, es sind 20 Jahre vergangen, seitdem die Bundeslade nach Kirjat Jearim gebracht worden ist oder gekommen ist. Es sind 20 Jahre vergangen. Ich möchte, dass du heute deinen Terminkalender nimmst und mal 20 Jahre zurückgehst. Geh mal 20 Jahre. Und ich möchte eigentlich hier heute Morgen zu Christen predigen, die schon 20 Jahre Christen sind, 20 Jahre auf dem Weg sind, 20 Jahre den Heiland lieben wollen oder lieben auch. Weißt du, wie würde Deutschland in 20 Jahren aussehen, jetzt von hier aus in 20 Jahren? Aber lass uns mal zurückgehen, die Uhr zurückdrehen. 20 Jahren. Die heute ungelösten Probleme werden uns in 20 Jahren Riesenprobleme machen. Die Schulden, da können unsere Enkel nicht mehr abtragen. 20 Jahre. Vor 20 Jahren hatten die Philister den Kindern Israel die Bundeslade abgenommen und so weiter. Die haben gedacht, ja, der Herr streitet für uns. Die nehmen die Bundeslade und nehmen aufs Schlachtfeld die Bundeslade. Und was passiert? Die Philister, die nehmen es weg und unseren Herrgott haben sie gestohlen. Das haben sie so gesagt. Und dann in ihrem Tempel, im Götzentempel Dagon hingestellt und unser Herr haben sie gestohlen. Vor 20 Jahren, weißt du, die haben Zauber getrieben mit dem lieben Gott. Vor 20 Jahren haben sie einen Zauber getrieben. Ja, wenn die Bundeslade da ist, der Herr, das Heiligtum, die Bibel, wenn ich die Bibel unter das Kopfkissen stelle, lege und so weiter, da werde ich gesund werden. Kann sein, dass du gesund wirst. Aber sie haben so Hokuspokus gemacht. Und dann Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. So fängt die Geschichte dort an vor 20 Jahren. Deine Krise, ich kann dir das doch schriftlich geben, wenn ich mich intensiv mit deiner Situation mich beschäftigen würde. Aber das kannst du selber machen. Brauchst mich nicht dazu. Du kannst dein eigener Seelsorger sein. Und vor 20 Jahren, du gehst 20 Jahre zurück. Was ist vor 20 Jahren passiert? Weißt du, manche Leute sind immer noch dort, wo sie vor 20 Jahren waren. Die sind nicht weitergekommen. Aus Christen jetzt mal. Ich spreche jetzt mal von Christen. Ich bin schon über 20 Jahre hier in Berlin. Ein paar Pappenheimer kenne ich. Und ich kann manche sehr gut beobachten. Und ich kann manche Leute sagen, guck mal, die sind immer noch dabei. Thea, wie lange bist du da? Du bist über 20 Jahre. Siehst, was? 20. Und ist es doch dort. 20 Jahre. Und ich sehe, wie die Thea sich entwickelt. Die wird jeden Tag jünger. Und schöner. Und attraktiver. Also, du siehst, aber ich sehe die Gnade, die Gott in deinem Leben gegeben hat, seit 20 Jahren. Wenn man das so sieht, wie sich ein Mensch entwickelt. Und wächst. Und sie hat Probleme gehabt, aber die Probleme hat man gemeistert. Und zwar eine ganze Menge Probleme. Und wir haben alle Probleme. Aber sie ist an diesem Platz, wo Gott sie hingestellt hat. Ich weiß noch, da kam sie plötzlich, du kamst nach Kreuzberg, glaube ich, zum ersten Mal zu uns. Da kam sie und da war sie plötzlich in Versammlung. Dann sagt sie, das ist mal der Nächsten hier. Und muss nicht so weit fahren und so. Und so hat sich das langsam Stück für Stück entwickelt. Und ich kenne ein paar andere auch, die schon 20 Jahre dabei sind. Weißt du, Hedi, wie lange bist du dabei? Seit 89. Du siehst doch auch, und wie viele Krisen hast du gehabt? Ich möchte gar nicht fragen, wie du zu uns gekommen bist. Verstehst du? Aber du siehst, sie ist an diesem Platz geblieben. Manchmal wollte sie bestimmt gerne weglaufen. Und ist auch manchmal ab und zu mal ein bisschen, hat geflirtet und geliebäugelt und was weiß ich alles. Aber sie ist hier geblieben und wir haben durchgestanden und haben die Kämpfe durchkämpft. Es ist, weißt du, der Gerechte steht an seinem Platz. Egal was passiert. Vor 20 Jahren, die Bundeslade gestohlen, die Gegenwart Gottes war weg. Und es ging überhaupt nicht mehr vorwärts. 20 Jahre. Wie kann man Gottesdienst feiern ohne der Bundeslade? Damals im Alten Testament. Und ich spreche zu Leuten, also, die irgendwo Gott erlebt haben. Und dann, nein, die anderen, die sind besser. Da musst du dort und dort hingehen. Ich weiß es. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, wo du nicht bist, lecken Kälber Honig. Das ist, also, da leben, da ist perfekt alles. Aber dann, wenn du eine Weile dort hinkommst und bist nur 3 Wochen, dann merkst du, die kochen auch mit Wasser. Gott hat dich hier in diese Gemeinde hineingestellt, fang an, Frucht zu tragen. Wenn du einen Baum ständig verpflanzt und so weiter, dieser Baum wird nie anwachsen, dieser Baum wird nie Frucht tragen, der wird verwelken. Und für einen Baum ist so wichtig, und der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Und weißt du, beim Palmbaum, das Geheimnis des Palmbaums ist, da, so Palmen in der Wüste, das sind nur ein paar Palmen vielleicht, aber in der Wüste, die haben bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. Wie tief sind deine Wurzeln? Geistliche Wurzeln. So, 20 Jahre, keine geistliche Heimat, 20 Jahre herumvagabundiert, 20 Jahre da ein bisschen geknabbert, dort ein bisschen geknabbert und so weiter. Und bist du heute immer noch heimatlos? Aber ich freue mich über diese Geschwister, wo ich hier gerade erwähnt habe. Die haben hier eine Heimat gefunden. Ein Zuhause. Es war bestimmt nicht alles perfekt und es wird auch nie perfekt sein. Aber man hat ein Zuhause gefunden für die Seele, wo man lachen und weinen kann. Beides miteinander. Seit 20 Jahren bringen sie nicht zustande, diese Israeliten damals, ohne diese Bundeslade. Seit 20 Jahren geht es runter und drüber, kein richtiger König, sind nur Kämpfe, Aufstände, Rebellion, jeder macht, was er will. So war die Zeit auch dort, ohne diese Bundeslade. Jeder machte, was er wollte. Seit 20 Jahren drehen sie sich nur im Kreis, schmoren im eigenen Saft. Seit 20 Jahren haben sie keinen festen Boden unter die Füße. Guck mal, ich denke nur an die Israeliten. Die standen vor dem gelobten Land. 2 Millionen Leute standen vor dem gelobten Land, sind ausgezogen, Gott hat Wunder an ihrem Leben getan, haben die Herrlichkeit Gottes erlebt, haben in der Wüste Manna gegessen und Wachteln gefangen. Und dann haben sie an Gott gezweifelt irgendwo, Zweifel bekommen. Und weißt du, was da passiert ist? Dann sagt Gott, keiner von diesen, die ausgezogen sind, wird das gelobte Land sehen. Keiner. Und erst als die alte Generation gestorben ist, und dann musste Moses das Volk zählen, 20 Jahre und darunter, die sind in das gelobte Land eingezogen. 20 Jahre. 20 Jahre mussten sie im Kreis tippeln. Willst du das noch weitermachen? Viel Spaß. Viel Vergnügen. 20 traurige Jahre. 20 Jahre Leerlauf, Stagnation, verschwendete Zeit. Was hätte in diesen 20 Jahren alles passieren können im gelobten Land, wenn sie Gott vertraut hätten, der da rausgeführt hat, der kann auch reinführen? Die Lage des Volkes dort war zum Verzweifeln. 20 schwere, harte Jahre, 20 Jahre Stress, Spannungen, nichts wie Probleme. 20 Jahre, ja, keine Offenbarung groß vom Herrn. Da geht alles nur beim Alten, geht es nur noch ums Essen und Trinken. Wie kommen wir durch? Wie bringen wir uns in Sicherheit? Bis das Volk sich wieder auf Gott besinnt. Und genau, vielleicht ist jetzt nach 20 Jahren Zeit bei dir, dass du dich wieder endlich mal auf Gott besinnst und wieder einen neuen Anfang machst in deinem Leben. Nach 20 Jahren. Aber Leute hören auch im Internet, manche sind auch dort so verdorben. Das Volk begann sich wieder auf Gott zu besinnen. Sie machten eine Konferenz, eine Camp-Meeting, eine große Lagerversammlung da. Und dann plötzlich sagt Samuel, bis hierher hat Gott uns geholfen. Eben Itza. Bis hierher. Und jetzt fangen wir von hier aus wieder weiter. Von hier aus machen wir weiter. Und die Philister hörten, die Israeliten sind zusammengekommen, sie machen wieder einen Neuanfang. Der Teufel hört mit, wenn du bereit bist, einen Neuanfang zu machen. Bis hierher hat Gott uns geholfen, bis hierher hat uns durchgetragen. Und jetzt machen wir weiter. Und plötzlich stehen die Philister da, 5 Könige marschieren auf in der Geschichte dort. Satan wird nervös, wenn das Volk Gottes sich trifft, wenn das Volk Gottes eins wird, wenn das Volk Gottes anfängt, Gott zu suchen, da wird Satan ärgerlich. Kocht er. Und als die Israeliten diese Menge, diese ganze Meute sahen, da heißt es in meiner Bibel, den Israeliten entfiel jeder Mut. Wenn du auch siehst, jetzt habe ich angefangen mit Gott wieder nach 20 Jahren, jetzt bin ich endlich mal wieder so weit gekommen, dass ich sage, ja Herr. Und jetzt kommt Es kommen noch viel größere Probleme. Jetzt kommt die ganze Meute, die ganze teuflische Meute ist hinter mir her, die ganzen Philister. Pastor, hilf uns. Samuel, hilf uns. Was machen wir nur? Unternimm was dagegen. Unternimm was dagegen. Weißt du, die haben auch was unternommen. Und er brachte Gott ein Opfer und rief den Namen des Herrn und Gott erhörte ihn. Bring ein Opfer. Also, Samuel, mach schnell was. Und du siehst, eben Eser, da passiert, wurde Geschichte geschrieben, neue Geschichte, die Geschichte Israels wieder ganz neu, als Samuel noch nicht mit dem Opfer fertig war. Und die Meute sie umlagerte alle. Lies, dieses Kapitel ist ganz arg wichtig für dich. Da rückten die Philister zum Kampf vor. Das Opfer brennt noch. Das Opfer ist noch nicht erledigt oder fertig. Aber Samuel brachte dem Herrn ein Opfer, hat sie nicht gestört. Sich nicht abbringen lassen, das Opfer zu bringen. Ja, die Philister kommen. Nein, wir werden unseren Gottesdienst fertig machen. Egal, was die Philister machen. Und da heißt es, plötzlich ließ Gott zu, dass es donnerte und blitzte. Mitten in der Ebene. Gott ließ zu. Weißt du, wenn du Gott dein Opfer bringst, und Gottesdienst ist ein Opfer. Anbetung ist ein Opfer. Weißt du, du bist noch nicht am Ziel, aber du bringst jetzt ein Opfer dem Herrn da. Und es geht nicht um Finanzen, sondern, weißt du, das Opfer, das bist du. Das Opfer, das bist du. Und das Opfer ist noch nicht fertig. Du bist auch noch nicht fertig, ich bin auch noch nicht fertig. Aber wir bringen dem Herrn ein Opfer, unser Leben legen wir auf dem Altar. Und da fängt an zu blitzen und zu donnern. Plötzlich fängt der Herr an, für dich zu streiten. Lies diese Geschichte, 1. Samuel 7. Du bist noch nicht geheilt und plötzlich greift der Herr ein. Weißt du, du gehst in den Gottesdienst, schleppst dich auf alle vier. Unsere Schwester kommt in Krücken hierher und trotzdem ist sie da. Weißt du, man lässt sie, ja, ich kann nicht laufen, mir tun die Füße weh. Ich kenne einen Pastor, der war sogar im Bett, der ließ sich im Bett in die Versammlung tragen. Der sagte, ich muss ins Haus Gottes gehen, ich kann zu Hause auch liegen. Aber dann hat er seine Leute angerufen, die haben dann so ein Bett für ihn gemacht und er ist dann mit dem Bett in Gottesdienst hinten, er wollte die Atmosphäre. Weißt du, du kannst zu Hause auch beten, aber du brauchst die Atmosphäre. Du kannst eine Predigt im Internet hören oder im Radio oder im Fernsehen, aber du brauchst die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist, was dich heilt. Die Atmosphäre ist, was dich frei macht. Die Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da braucht es nicht viel, aber die Atmosphäre. Weißt du, vom Fernseher oder vom CD-Player oder vom Internet, da bist du nur und der Automat, da ist die Gegenwart Gottes nicht da. Weißt du, das ist nur eine Konserve, wenn du sie aufmachst. Nur eine Konserve. Und die meisten leben nur von Konserven. Aber du brauchst zwei oder drei wenigstens, die an Jesus glauben, die Jesus lieb haben. Und da kommst du zusammen und plötzlich ist der Herr da. Da waren doch die drei Jünglinge im Feuerofen und die sind reingegangen und sie haben Gott gelobt und gepriesen und plötzlich war der vierte Mann dabei. Was du brauchst für dein Problem ist der vierte Mann, der Herr selber, der Heilige Geist. Und der ist überall erlebbar. Da musst du mit dir in den Ofen mit hineingehen, in die Löwengrube hineingehen, die Gegenwart Gottes. Und da heißt es weiter hier bei mir, der Herr aber, er ließ so schrecklich donnern, steht in meiner Bibel. Der Herr ließ so schrecklich donnern, so dass sie in Panik gerieten und flohen. Und da brachen die Israeliten auf und verfolgten sie und so weiter und brachten ihnen eine schwere Niederlage vorbei. Weißt du, der Herr hat gestritten. Und genau das ist, was ich sagen will. So löst man seine Krisen. Man bringt dem Herrn ein Opfer. Egal, selbst wenn die schon vor der Tür stehen und schon die Klinke in der Hand haben. Selbst da, man bringt dem Herrn Opfer. Ich bete weiter. Mir ist es egal. In unserem Lesebuch war eine schöne Lesegeschichte, also aus erster Klasse oder zweiter Klasse, da kommt ein Fuchs im Gänsestall und dringt ein und will sich eine Gans holen. Und die Gänse sagen, lieber Fuchs, du kannst uns jeden von uns haben, aber wir möchten zuerst ein Gebet sprechen. Und dann fingen sie an zu schnattern und so quasseln da und so weiter. Und dem Fuchs ist die Geduld, und die haben nicht mehr aufgehört. Und dem Fuchs ist die Geduld verloren gegangen und er ist abgehauen. Weil die nicht mehr aufgehört haben. Weißt du, du feierst, betest Gott an und preist Gott und störst nicht und dem Teufel geht die Luft aus. Der gibt auf. Der kann nicht mehr. Genau das ist, was ich sagen möchte. Wie man die Krise bewältigt, wie man richtig argumentiert und agiert. Der Herr ließ so schrecklich donnern. Plötzlich passiert ein Schuss irgendwo oder erschreckt jemand. David Livingstone erzählt eine Geschichte. Der Löwe hat schon die Tatze auf seine Brust und hat mal sein Hemd ausgezogen in einem Gottesdienst und gezeigt, hier schau, das sind die Kratzer alles auf meiner Brust. Der Löwe hat mit seiner Tatze mich schon bereits gehabt und ich habe nur eines gesagt, Herr, hilf! Und dann fiel er irgendwo ein Schuss und der Löwe erschrak und floh und ließ mich in Ruhe. Du siehst, Gott kann im letzten Moment Hilfe schicken, wo du gar nicht mal denkst, wo es gar nicht möglich ist und unfassbar ist. Wenn Gott handelt, wenn Gott aufwacht, wenn Gott aufsteht, wenn Gott sich bewegt, wenn Gottes Gegenwart da ist, weißt du, da passieren Zeichen und Wunder. Wenn Gott handelt, weißt du, da musst du nur schnell aufmachen und davon diese nachjagen und einholen und das dir holen, was dir gehört. Und da heißt es im 12. Vers, und Samuel stellte zwischen Mispa und Jeschena einen Steinwall auf und sagt, bis hierher. Weißt du, dieses bis hierher, das musst du auch richtig verstehen. Zuerst musst du dem Teufel nachjagen, den Philistern nachjagen. Zuerst musst du was erreichen. Und dann kannst du einen Dankaltar bauen. Dann kannst du sagen, Dankeschön, Jesus. Und bis hierher hat Gott mir geholfen. Deshalb nannte den Stein eben Ezer. Der Herr ist meine Hilfe. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Bis zu diesem Augenblick. Bis zu diesem Moment. Weißt du, das ist schon ein weiter Weg. Zuerst bist du verzweifelt. Mach was. Und das Einzige, was wir Menschen machen können, ist dem Herrn ein Opfer bringen. Das ist das Einzige. Weißt du, sich nicht erschrecken lassen. Ja, da kann man jetzt in die Zeit, darf man nicht mehr in die Gemeinde gehen. Oder so, nein, jetzt müssen wir arbeiten gehen. Und ich kenne die Christen. Weißt du, ich kann mir nicht leisten, in den Gottesdienst zu gehen. Kannst du dir leisten, in den Gottesdienst zu gehen? Da wartet so viel Hausaufgaben zu Hause und so viel Aufträge und was weiß ich. Du kannst es nicht, aber du tust trotzdem. Und Gott wird deinen Glauben, dein Gehorsam ehren. Der Herr aber ließ so schrecklich donnern. Bring in Notzeiten dein Opfer dem Herrn, was es auch ist. Ich gehe trotzdem, dennoch. Ehre Gott in deinen Notzeiten und nicht den Teufel. Ehre Gott in deinen Notzeiten und nicht den Teufel. In deinen finanziellen Nöten, in deiner Krankheitsnöten. Sei in deiner Krankheitsnöten von Gott so begeistert. Halleluja, Halleluja. Hosianna. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und du wirst sehen, der Teufel zieht ab. Dreh in Notzeiten ihm den Spieß um. Das war die Situation hier mit Samuel und den Philistern. Singt mit mir ein Halleluja, ein Dankeschön. Das war die Situation. Es gibt immer noch Grund zum Danken. Auch zum Klagen natürlich auch. Aber was ist, wenn du klagen kannst, kannst du auch danken. Beides ist möglich. Beides müssen aus dem gleichen Mund rauskommen. Wenn du jammern kannst, dann kannst du auch Gott loben und preisen. Wenn du kritisieren kannst, dann kannst du auch was Positives sagen. Also es liegt immer an dir. Wenn du auf jemanden Böses sein willst, findest du immer einen Grund. Und wenn du auf den Herrn schauen willst, wirst du auch immer einen Grund finden. Wenn du beleidigt sein willst, wirst du auch immer einen Anlass finden. Also es liegt alles an dir. Überwinde deine Krise. Wenn du nicht in den Gottesdienst kommen willst, wirst du immer was finden, wo du einen Grund hast zum Schwänzen. Ach, heute habe ich einen Hexenschuss. Heute regnet und schneit bei diesem Glatteis. Tja, ich vergesse nie, wie du beim Glatteis, Blitzeis nannte man das. Das habe ich noch nie gehört, dass es ein Blitzeis gibt. Aber so Blitzeis, du bist trotzdem, du hast gesagt, der Pastor kann nicht allein sein in der großen Kirche. Bist trotzdem gekommen. Ich wusste nicht, wie ich aus der Garage rauskommen kann. Er hat mal so versucht zu gehen und mal, ich konnte nicht laufen. Aber sie hat mir auch eine ganz tolle Idee gebracht, wie man beim Glatteis auf Eis geht. Und sie kam trotzdem. Und weißt du, das ermutigt einen. Aber das vergisst man auch nicht mehr. Wie jemand, trotzdem, ich gehe trotzdem im Gottesdienst, auch wenn es Blitzeis ist. Also ich fand es toll. Und wir beide haben Gottesdienst gefeiert. Wir haben beide Gottesdienst gefeiert. Also wenn du nicht zum Gottesdienst kommen willst, wirst du irgendwas finden. Du findest, wenn du die Schule schwänzen willst, du wirst einen Grund finden. Der Lehrer ist nichts. Der versteht nichts, hat keine Ahnung. Wenn du dich von der Arbeit drücken willst, wirst du immer was finden. Wenn du von der Gemeinde gehen willst, wirst du auch einen Grund finden. Du wirst immer was finden. Weißt du, Fluch und Segen, beides kann mit Opfer bedient werden. Du kannst jeden Fluch durch ein Opfer überwinden. Weißt du, jedes Fluch, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und das ist ein Fluch, hat Gott ja gesagt. Der Mann ist verflucht. Und es lohnt sich, Opfer zu bringen. Es lohnt sich, was zu tun, was zu unternehmen. Und jede Schwierigkeit wird durch Opfer besiegt. Jede Schwierigkeit. Du nimmst was, nimmst Anlauf. Sich Regen bringt Segen. Hast du diesen Spruch schon mal irgendwo gehört? Sich Regen bringt Segen. Und in der Bibel steht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Gott füttert niemand. Weißt du, Gott lässt alles wachsen. Aber pflücken musst du selber. Pilze musst du selber sammeln. Deine Hand musst du anlegen. Gott segnet deine Anstrengung. Und wenn du vom lieben Gott etwas heute Morgen haben willst, bring dein Opfer. Streng dich an. Gott segne deine Mühe, deine Kämpfe, deinen Widerstand, was du da hast. Tu etwas, was dir vor die Hände kommt. Mach das und sag, was ist das? Fang an, Füße zu waschen, wenigstens. Oder den Zehnten zu bringen. Oder hör mal von den Leuten, da heißt es, wir taten, was wir konnten. Tu das, was du kannst. Nicht, was du nicht kannst. Ich finde es verrückt, wenn Leute sagen, ja, geh zur Bank, nimm Kredit aus und spendiere uns 2000 Euro. Das ist Blödsinn. Purer. Gott wird es nie sagen, wenn du auf der Bank kein Konto, kein Geld hast. Aber wenn dein Konto überläuft, natürlich, da kann er sagen, er bringt 200.000. Aber Gott wird nie dich überfordern. Wir taten, was wir konnten. Und das ist, finde ich, großartig, wenn Menschen anfangen, das zu tun. Und dann sagen, wir sind unnütze Knechte. Die Krüge mit Wasser füllen, das könnt ihr. Dem Speisemeister das ein Glas Wasser reichen, das könnt ihr. Du musst Wunder vollbringen lernen. Wie macht man Wunder? Also Wunder, das ist auch ein Prozess. Heilung ist ein Prozess. Erwarte von Gott keine Wunder, wenn du nichts tust. Fang an, etwas zu unternehmen. Lebe in Partnerschaft mit Gott. Schau doch den Bauer an. Der Bauer sieht seine Saat aus und dann lässt er wachsen. Das geht dann automatisch alles. Er schläft, steht in der Bibel mal. Also, und der bearbeitet die Ernte, beschneidet die Pflanzen, bindet sie mal, düngt sie mal, bereichert, er begießt die Pflanzen. Er macht das, was er kann. Aber was er nicht kann, das macht der liebe Gott. So ist der Bauer. Der Bauer kämpft nicht um seine Ernte und er zieht nicht jedes Pflänzchen hoch. Wachst, jetzt wachst du bitte im Namen des Herrn, wachst, wachst, wachst. Nein, der lässt wachsen, der tut sein Möglichstes, was er kann. Und so ist auch mit deiner Gesundheit, mit deinen Angriffen, deinen Krisen, deinen Schwierigkeiten. Einfach tu das, was du kannst. Und was du nicht kannst, überlass es Gott. Was du nicht kannst, überlass es Gott. Er wird es schon wunderbar lösen, diese Dinge. Wir müssen aufhören, einfach Gott ins Handwerk zu fuschen. Das, was du kannst, Gott greift nicht in dein Handwerk und du darfst nicht in sein Handwerk greifen. Aber es ist wichtig, zuerst mal auf sein Konto was einzahlen und einzahlen und einzahlen, Opfer bringen. Aber es gibt viele Christen, die möchten immer nur abheben. Und deshalb wundern sie sich, wenn die in rote Zahlen sind. Immer abheben, immer abheben. Aber du musst auf dein Lebenskonto einzahlen, einzahlen, einzahlen und nochmals einzahlen. Und dann, wenn du brauchst, kannst abheben. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, steht in Maleachi. Probieren wir mal das. Deine finanzielle Krise, bring das zu Gott. Bring das zum Herrn, deine finanziellen Sachen. Sei treu. Und dann heißt es, und dann prüft mich. Du sollst sogar Gott prüfen. Kannst du das vorstellen? Prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufschließe und euch den Segen herabschütte. Den Himmel kannst du nicht aufschließen. Den Regen kannst du nicht herbeiführen. Aber das kann der Herr tun. Und dann prüfe, tu das, was du kannst. Viele überlassen alles Gott. Der Herr muss mich segnen, der Herr muss mir helfen, der Herr muss mir beistehen. Weißt du, die Krisen sind da, damit wir an denen reifen und stark werden. Vielleicht verstehst du vieles nicht. Du kannst nicht das Wetter herbeizaubern, aber du kannst dich Gott hingeben. Und wenn Gott dir günstig ist und gnädig ist, dann wird der Segen kommen und der Segen wird dich überschütten. Gott sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will dich nicht in den Stich lassen, ich werde dich überall durchbringen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du nicht hingehst, da gehe ich auch nicht hin. Verstehst du, wir hängen zusammen. Wir sind mit Gott verbunden, verquickt, verwachsen. Viele Menschen, die denken, ja, es muss alles geplant werden von oben. Weißt du, Marktwirtschaft oder Planwirtschaft? Geistlich gesprochen. Marktwirtschaft ist ein Fall von Selbstorganisation. Da organisiert, da läuft es, da macht und so weiter, wird dann eine Lücke entdeckt oder wird diese Lücke gefüllt. Aber diese Planwirtschaft, die meisten möchten, dass alles geplant wird. Da muss der Pastor sagen, lasst uns aufstehen und singen. Da fällt niemand von selbst ein, ich muss jetzt singen und Gott loben und preisen. Da fällt niemand von selbst ein, ich muss jetzt beten. Da musst du betteln, wer will noch ein Gebet sprechen, wer hat das noch auf dem Herzen? Weißt du, es muss von uns selber kommen. Ich muss so einen Drang haben. Ich liebe den Herrn und bin von Herrn erfüllt. Ich bin von Herrn begeistert. Also ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss raus auf die Straße. Jakobus sagt, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Nicht Planwirtschaft, sondern das Gebet des Bewährten, der gelernt hat, auf seine eigenen Füße zu stehen, auf sich selbst zu vertrauen, Selbstheilungskräfte freizusetzen. Und dann, Herr, jetzt habe ich so viel getan, ich habe meine Hände ausgestreckt, höher komme ich nicht mehr. Jetzt musst du mir helfen, jetzt musst du in mein Leben eingreifen. Krisen, Stürme, Anfechtungen und so weiter geben unserem Leben neue Sicht, neue Richtung, neues Bewusstsein, neue Einstellung, bringen uns weiter. Bis hierher hast du mir geholfen. Was du jetzt kannst, das ist okay. Und jetzt lass weiter Gott arbeiten an deinem Leben, gib ihm eine neue Möglichkeit und weißt du, von innen heraus nach außen, das sollte dein Normalzustand sein. Vom Herzen her, mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in deinem Herzen. Jetzt fängst du an, von hier aus, von dieser Warte aus zu agieren und zu handeln. Das Leben ist nicht fair. Aber du kannst es verwandeln. Verwandle deine Angriffe in Siege. Bück dich halt, weich aus ein bisschen oder deine Schwächen in Triumphe. Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Liebe Zeit, was ist der Paulus für ein Mensch? Wir rühmen uns der Trübsale. Verwandle deinen Mangel in Fülle. Du hast nichts, wir haben nichts und machen doch viele reich. So steht es in der Bibel. Wir sind klein und wir unterstützen doch so viele. Nütze deine Krankheit zur Heilung. Deine Situation, mach aus ihr das Optimale in deinem Leben. Du bist der Regler. Plus und Minus bestimmst du. Sehe deine Krise als eine Chance, als eine Möglichkeit. Weißt du, so 100 Meter Lauf, das ist okay, aber so ein Marathonläufer, und unser Leben ist so ein Marathonlauf. Wir laufen und Paulus sagt, ich habe den guten Lauf vollendet. In den Krisen ist ein Lernpotenzial für uns drin. Wenn wir das so richtig begriffen haben, ich laufe, ich gebe nicht auf, ich werde nicht müde, ich werde nicht träge. Herr, und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie laufen und werden nicht müde. Krisen überwältigen wir, wenn wir Gott an unserem Problem beteiligen. Aber zuerst muss man das Problem in Angriff nehmen. Was war vor 20 Jahren? Und dann geh langsam so durch. Und du wirst merken, da gärt etwas, da kocht etwas. Vor 20 Jahren ist was passiert. Und Gott arbeitet immer die Geschichte von 20 Jahren auf. Guck mal, Josef wurde verkauft von seinen Brüdern. Nach 20 Jahren kommen die Brüder wieder zurück und Gott erwischt sie wieder. 20 Jahre, arbeite deine alte Geschichte von früher auf. Denn das Problem von heute ist das uralte Problem, das du vor 20, 30, 40, 50 Jahren irgendwo liegen gelassen hast. Nicht ernst genommen hast oder verdrängt hast und gesagt, ja, das wird schon der Herr machen. Nein, der Herr sagt, jetzt bist du dran. Jetzt bist du reif genug, jetzt bist du alt genug. Jetzt hast du Erkenntnis, jetzt bist du bekehrt, jetzt bist du gläubig, jetzt hast du den Heiligen Geist, jetzt bist du in der Gemeinde, jetzt hörst du solche Predigten wie diese. Jetzt musst du jetzt was machen. Vor 20 Jahren hättest du es nicht geschafft, weil du noch nicht so weit warst. Also ich kann, wenn ich so meine Kinder angucke und ansehe, weißt du, vieles hätte ich vor 30, 40 Jahren, da waren sie noch gar nicht da, anvertrauen können. Aber so, die wachsen und jetzt stehen sie auf eigene Füße. Mit 20 Jahren steht man auf eigene Füße. Und das ist, was Gott von dir heute will. Bewältige deine Krise. Steh auf deine eigenen Füße. Und stütze dich nicht auf andere. Und benütze deine Füße, gebrauche das, was du hast. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und das gebrauchen, was Gott uns gegeben hat, das, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. Und jetzt setz alles in Bewegung. Verwandle deine Situation, deine Ängste, deine Sorgen, dein Kummer, dein Leid. Verwandle es. Du machst den Unterschied. Du kannst jammern, kannst heulen, kannst dich umbringen, kannst dir das Leben nehmen, kannst abhauen, kannst sagen, mache ich nicht mehr mit. Oder du kannst sagen, und jetzt fange ich erst richtig an. Jetzt fange ich an zu leben. Mein Leben zu gestalten. Jetzt fange ich an. Manchmal musst du 20 Jahre alt werden, bis du so weit kommst. Wir beten. Vater, ich danke dir, dass du uns aufklärst. Dein Heiliger Geist ist ein aufklärender Geist. Du hilfst uns, die Wahrheit zu erkennen. Herr, wir wollen dich haben. Wir wollen dich erleben. Wir wollen mit dir gehen. Wir wollen das Ziel erreichen. Keiner will zurückbleiben. Deshalb, Herr Jesus, hilf uns zu sehen, was kann ich tun? Was soll ich tun? Was willst du von mir? Herr, was ist in meinem Leben eingetreten? Was darf ich heute bewältigen? Was muss ich heute bewältigen? Was hast du mir vor die Füße gelegt? Was muss ich in Angriff nehmen? Zeig uns, Heiliger Geist. Öffne uns die Augen und zeig uns unsere Möglichkeiten. Und erst wenn wir unsere Möglichkeiten ausgeschöpft haben, erst dann gehen wir weiter. Erst dann werden wir dich erleben. Erst dann werden wir deine Macht erfahren, dass du uns trägst, dass du für uns sorgst, dass du für uns ein Lamm vorbereitet hast, das schon auf uns wartet, bis wir das tun. Aber wir mussten, und Abraham musste seinen Isaac opfern. Und er sagte, ich gehe, ich werde, auch wenn ich kein Opfertier habe, ich werde meinen Isaac opfern. Und erst in der letzten Minute, in der letzten Sekunde hat Gott ein Lamm vorbereitet. Und auch für dich hat Gott ein Lamm vorbereitet. Hab keine Angst, bring das Opfer, preise den Herrn, und du wirst wieder die Herrlichkeit Gottes erleben, mitten im Lobpreis. In der Anbetung, im Danken wirst du den Sieg Gottes erleben und sagen, guck mal Herr, du hast wunderbar gemacht. Damals bei den Israeliten, als Samuel dich dort lobte, hast du Blitz und Donner fallen lassen und die Herrlichkeit Gottes kam herab. Und auch heute soll bei mir, bei dir, bei uns die Herrlichkeit Gottes herabkommen. Können wir zusammen Amen sagen? Amen. Amen. Seid ihr noch da? Ist keiner gegangen? Keiner die Absicht gehabt zu gehen? Lass uns noch singen und Gott preisen und anbeten mit einem Lied. Schön, dass ihr da wart. Okay. Was haben wir denn für ein Lied? Nimm mein Leben, nimm es ganz. Und währenddessen nehmen wir auch unser Missionsopfer.
Nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer größer sei dein Glanz. Denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut.
Nimm mein Leben.
Nimm mich hin, du allein bist mein Gewinn, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm die Augen, dass ich seh, wie dein Wille kann geschehen, leite mich mit deinem Blick niemals zurück. Du bist groß, ja, ich komm nicht von dir los, leite mich mit deinem Blick niemals zurück.
Nimm mein Leben.
Nimm den Mund, damit ich sag, dass es bald wird heller Tag, wenn du kommst in Herrlichkeit, König zu sein. Deine Botschaft will ihn nach, ich will ganz durchlässig sein, bis du kommst in Herrlichkeit, König zu sein.
Nimm mein Leben, nimm es ganz.
Nimm mein Herz, sieh du drin ein, du allein sollst Herrscher sein. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm.
Halleluja, nimm mein
Leben. Mein Verlangen lieb ich dir, es gehört nicht länger mir. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm.
Dankeschön. Lasst uns noch einen Augenblick Platz nehmen. Ich möchte euch beide, Thea und Hedi, ganz kurz, weil ihr schon so lange in der Gemeinde seid, nur als Zeugnis, denn ich habe eigentlich vergessen, Zeugnis geben zu lassen für heute Morgen, aber ihr beide, 20 Jahre, wie Gott mich durchgehalten hat, wie Gott mich durchgetragen hat, wie Gott mich durchgeführt hat, durch die Krisen, durch Auf und Ab. Thea, du bist älter, du darfst den Anfang machen. Kommst du ganz kurz? Wir freuen uns, dass wir dich haben. Und du bist eigentlich so eine Säule gewesen in der Gemeinde und bin Gott dankbar. Nur einfach ein paar Stichworte, kein Roman und keine Beichte. Gott hat dich durchgetragen.
Das Wichtigste für mich war immer die Treue.
Die Treue.
Die Treue zu Gott und
zur Gemeinde.
Zur Gemeinde. Ja. Das ist die Folge davon. Und so werde ich durchhalten.
Und hast durchgehalten. Ja. Wir freuen uns eigentlich, dass das so war.
Es hat ja auch manchen Sturm gegeben. Manche sind untreu geworden. Aber an denen habe ich mich nicht orientiert, sondern an den Treuen.
Amen.
Und so werde ich bleiben bis zu meinem Ende.
Amen. Wir geben einen Applaus. Gott segne dich. Edith. Du kamst auch aus solcher Skandalgegend und Skandalzeit. Was war bei dir? Diese 20 Jahre, du bist seit 89, hast du gesagt.
Ja, schon mehr. Also bei mir ist es so, ich möchte eigentlich vom Anfang sprechen. Ich war damals in einer großen Krise und ich wurde eigentlich so weggestoßen von vielen Leuten. Und da hatte ich Seelsorge bei Johannes und er hat damals einen Stuhl hingesetzt und hat gesagt, das ist dein Platz, du gehörst dazu. Und das fand ich also unwahrscheinlich ermutigend, ganz am Anfang, dass ich quasi willkommen geheißen wurde. Das hat mir sehr gut getan und es ist so, ich bin eigentlich auch ein Mensch, der sehr treu ist, der durchhält und der beständig ist, der zuverlässig ist. Und ich würde nicht einfach so hin und her gehen. Ich habe auch viele Krisen erlebt, also ich habe ja geheiratet auch in der Gemeinde und die Ehe ist schiefgegangen, was für mich eigentlich ein sehr trauriges Erlebnis war, weil ich vorher auch schon viele gescheiterte Beziehungen hatte. Aber der Herr ist auch mir gegenüber sehr treu gewesen. Er hat zum Beispiel dieses Kind, was ich bin verlassen worden von dem Mann, von dem ich das Kind bekommen habe im dritten Monat und ich hatte mich damals entschieden, das Kind zu behalten. Und der Herr hat dieses Kind genommen und hat es mir so zum Segen gemacht. Und darüber bin ich total dankbar. Und das ist so zum Beispiel meine ganz große Gnade, die ich erfahren habe, dass der Herr von diesem Kind, was nicht erwünscht war, einen ganz großen Segen für mich gemacht hat, wo
und
ich ermutigt
sein durfte eigentlich.
Ja, und zum Beispiel, das war alles schwierig, aber ich habe einfach dieses Kind haben wollen und das ist so ein großes Geschenk für mich und ich bin so unwahrscheinlich glücklich, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe in meinem Herzen. Und der Herr hat auch so treu zu mir gestanden und also ich kann nur sagen, lobe und preise den Herrn. Und ich weiß, es kommt noch vieles, es ist auch viel Heilung passiert in meinem Leben und es geht kontinuierlich weiter. Und also ich denke, es ist sehr viel passiert in meinem Leben. Ich habe auch viel Zeit gebraucht, aber ich habe eben auch viel Schlechtes erlebt. Und ich kann heute, also die Arbeit, die ich bekommen habe, das war auch ein ganz großer Meilenstein vom Herrn. Und ich habe mich auch da bewährt. Ich bin da jetzt 12 Jahre und leiste eine gute Arbeit. Ich bin für Menschen verantwortlich. Ich habe ungefähr 80 Menschen unter meinen Fittichen. Und ich bin da auch ein Segen und bete für die Leute, ermutige die Leute, stehe ihnen bei. Es ist nicht immer einfach, weil die Menschen sind wirklich auch ziemlich schwierig oft. Aber irgendwie ist das mein Platz und ich kann einfach auch über Gott reden und dem Herrn dienen. Und das ist auch total schön für mich und ich verdiene auch ganz gut dabei.
Lob und Dank. Wir geben auch einen Applaus. Ist es schön zu wissen. Ich bin dabei. Wünsche euch Gottes Segen. Mittwoch 16 Uhr und dann Donnerstag 19 Uhr dieser Gottesdienst und dann Freitag 10 Uhr. Freitagabend kein Gottesdienst. Bitte merkt euch, das ist ja angekündigt. Wer nicht weiß, der steht dann vor verschlossener Tür oder denkt, wir werden entrückt. Schön wär's. Und dann wieder am Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Herzlich eingeladen und eine gesegnete Zeit.